ein Glas.
Moin und hallo zur 86. Folge unseres Podcasts. Ende Juni besuchte ich zusammen mit einer Journalistentruppe auf Einladung des Deutschen Weininstituts, DWI, Weingüter an der Ahr. Uns interessierte, wie die Situation ist, knapp 2 Jahre nach der verheerenden Flut in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021. Es war, um den Titel einer geführten Wanderung zu zitieren, ein Besuch zwischen den Welten. Denn während im Tal zwischen gelungenem Wiederaufbau und immer noch total zerstörten Häusern alles zu sehen war, zeigten sich die Weinberge, wie auch die etwas höher gelegenen Häuser, in der oft zitierten Ahrtal-Romantik. Ein Besuch galt dem Rotweingut Jean Stodden, wo wir Alexander Stodden trafen. Der Gourmillot nannte ihn mal den Pinot Noir-Verrückten von der Ahr. Er selbst bezeichnete sich beim Gespräch als Fachidiot für Spätburgunder. Aus gutem Grund, denn er macht kaum was anderes, als Trauben dieser Sorte zu verarbeiten. Wir besichtigten die Kelter und probierten 5 seiner Weine in der Vinothek. Und dabei gab es jede Menge Informationen. Da können selbst Winzer noch was lernen. Wir gucken nach vorn und nicht nach hinten, sagte Alexander Stodden gleich zu Beginn des Besuchs und dann auch nochmal zwischendurch mehrfach. Über die Flut wollte er am liebsten gar nicht reden. Aber natürlich ließen die Journalisten ihn nicht reden. Und wie allen Bewohnern im Ahrtal verfolgen ihn die Ereignisse der Julinacht und die Folgen. Sowas lässt sich ja nicht einfach abschütteln. Dennoch, Zuversicht treibt ihn wie seine Kollegen an. Wir warten gerne auf den Rest der Welt, sagt Stodden am Ende des Besuchs. Sie dürfen uns wieder besuchen kommen.
Bevor irgendwas kommt, wir waren ungefähr so hoch das Wasser hier. Und ich denke mal, Sie haben schon so viel über die Flut gehört. Wir brauchen die Flut auch nicht mehr zu sprechen, oder? Ja. Wir gucken nach vorne und nicht nach hinten.
Doch ein bisschen müssen wir als Fundament schon ein bisschen.
Aber nur ein bisschen. Was ich mag, nicht über die Flut reden. Ist egal. Man hat so viel schon drüber geredet.
Aber es sieht ja hier jetzt wirklich so, aber eigentlich schon wieder aus wie früher. Ich war ja jetzt schon mal hier.
Ja, haben wir auch viel für gearbeitet, dass es so aussieht wie
Seit wie wann früher. Sieht es denn so aus?
Seit der Raum ist wieder bespielbar seit November 21.
Cool. Mhm. Wir haben Gas gegeben.
24/7. War wirklich immer weiter. Also wir sind noch nicht ganz fertig. Also für jeden, der mal irgendwann mal einen Steinboden sich zu Hause anschaffen wird, den kann man genauso abschleifen wie ein Parkett. Das wusste ich vorher auch nicht. Deshalb, der Boden ist der gleiche. Der wird jetzt demnächst nur einmal kurz abgeschliffen und dann ist er wieder wie neu. Das hat mir auch der Steinmetz gesagt, das wusste ich auch nicht. Er sagte, den kann man auch abschleifen, ist alles gar kein Thema. Und da der 6 cm dick ist, kann man da auch
mehrfach schleifen.
Mehrfach abschleifen, ja. So, Heiligenhallen des Herbstes, auch die waren Anfang September schon wieder benutzbar. Was wir gemacht haben, ist, um den Staub rauszuhalten, ich hatte einen Wasservorhang hier gebaut, dass ich wirklich das Tor auflassen kann, Ware rein, weil ich ja hier mit Trauben und im Endeffekt ja wie eine OP am offenen Herzen ist, wusste ich ja nicht, was in dem Staub alles drin ist. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte staubfrei hier arbeiten, dass das nicht alles reinzieht, und habe mir einen Wasservorhang gebaut. Und der hat sehr gut funktioniert.
Was ist denn Wasservorhang?
Ja, im Endeffekt, dass es von oben runter ein Wassernebel kommt, der den Staub fängt und unten, dass der nicht durchgehen kann. Also ein Wassernebel, der den Staub aus der Luft holt.
Wo kam das Wasser her?
Also das Wasser aus der Leitung. Wir hatten ja schon wieder zu dem Zeitpunkt fließend Wasser. Durften es zum Essen, sollte es abgekocht werden, aber
zum Staubfang
alles gut und zum Sommermachen auch. Das, was ich aber vorher auch definitiv eingebaut habe, ist direkt, ich habe Wasserfilter eingebaut. Also ich habe Sedimentfilter und Aktivkohlefilter davor gesetzt, damit ich halbwegs vernünftiges Wasser wieder habe. Und ich habe ihn immer noch drin, den Sedimentfilter auch noch, und er wird alles halbe Jahr rausgeholt. Und ich kann Ihnen sagen, er ist nicht weiß. Er ist dreckig, immer noch. Also das wird auch noch dauern, bis das wieder aus dem Wasser raus ist. Also ich habe 2 Aktivkohlefilter davor. 2 Aktivkohle.
Und das Wasser kommt?
Aus der Leitung, also Stadtwasser. Vor der Flut weiß ich, wo das herkam. Da kam es aus der Nona-Ecke. Aber es sind ja keine Leitungen mehr übrig gewesen. Wie die das jetzt im Ringfluss gemacht haben, dass ihr Wasser, woher das Wasser kommt, kann ich nicht sagen. Das ist mittlerweile, müsste ich mich darum kümmern, ist aber nicht mein
Prio 1.
Ne, ja, weiß Gott nicht. Ganz hinten. Viel wichtiger ist, dass es aus der Leitung kommt.
Ja.
Und noch wichtiger ist, dass es auch an manchen Händen warm aus der Leitung kommt. Kann Ihnen sagen, dreckige Füße mit kaltem Wasser zu waschen, ist scheiße.
Ist der Dreck, einmal ist okay.
Der Dreck geht nicht ab. Also das ist definitiv. Also genießen Sie den Luxus vom warmen Wasser. Wenn Sie erst einmal kein warmes Wasser haben und auch über längere Zeit kein warmes Wasser haben, ist es bescheiden.
Wie lange war der Zeitraum?
Ich habe immer gesagt, Anfang September war es, oder Mitte September hatten wir wieder warmes Wasser. Meine Frau sagt Mitte Oktober. Ich kann es Ihnen so nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Die Zeit ist so im Nebel. Also das, wo es ist, wenn man Fotos anguckt und dann aufs Datum guckt, dann heißt es, ach wie, das war schon so schnell danach. Das war im Kopf, ist es eine Ewigkeit. Also ich weiß, die zeitlichen Abläufe von 14. Juli bis Ende des Jahres sind für mich nicht mehr so greifbar. Ja, man weiß es nicht mehr. Wie gesagt, man guckt aufs Foto, denkt so, ach, das war da und da, das war ja ewig weit weg. Dann guckt man aufs Datum, das ist gerade mal 5 Tage nach der Flut gewesen. Solche Sachen. Das war ein bisschen schön. So, jetzt zum Weinmachen. Ich weiß, ihr habt ja schon viel gehört heute. Wenn Sie das alles hier sehen, kommt man meinen Weingut im Keller gemacht. Wird bestimmt auch heute noch so. Der ein oder andere denkt, dass er als Kellermeister der Herrgott ist. Leider Gottes stimmt das so nicht mehr. Also Wein wird in Weinberg gemacht und das ist auch da, ist, wo heutzutage man also alles ganz viel gewinnen kann, ganz viel verlieren kann, weil der Keller eigentlich so, wie er jetzt ist, die meisten wissen, was sie zu tun haben. Es gibt also die wenigsten, die dann noch mit der Qualität, mit der Axt abhauen, weil sie es Das ist Routine. Viel wichtiger ist, dass man sich draußen im Weinberg auf das Jahr einlässt und auch dementsprechend arbeitet. Deshalb ein bisschen zum Weingut. Ich habe mittlerweile 10 Hektar und wir sprechen von seit gestern 98% Rotwein. Warum seit gestern? Weil ich vorgestern die Rieslinge, also größere Riesling-Weinberge, auf Spätburgunder umfropfen lassen. Das heißt, bis dahin waren sie noch Riesling, jetzt sind sie Spätburgunder. Ich sag jetzt einfach mal so, kein Mensch an der Ahr braucht es nicht. Andersrum ist es so. Es ist immer schön, man braucht zwar hier und da eine kleine Ausgleichssportart neben dem Rotwein, um sich ein bisschen zu machen, aber ich bin eigentlich der Fachidiot für Spätburgunder. Andersrum ausgedrückt, der Zehnkämpfer. Ne? Also ich wünschte, ich hätte seine Figur. Groß genug bin ich, aber der Rest fehlt halt noch dafür. Aber der kann nichts richtig. Also er kann jede Sportart, aber ich sag mal alles zu 80%, aber nichts richtig. Ist ein sensationeller Sportler, läuft aber unter ferner Liefen, man kennt kaum einen. Den Einzelnen, den wir in Deutschland richtig kennen, ist Hingsen. 1, 2, 3 Hingsen. Ja. Ne, 1, 2 Hingsen. Aber das sind so Sachen, der ist halt anders berühmt geworden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er damals bis unter beide Messer gedopt war und deshalb gesagt hat, dass er beim 100-Meter-Lauf war. Sonst gehe ich so ein Risiko nicht ein. Aber egal, fertig. Wie gesagt, der Zehnkämpfer, sensationeller Athlet, aber er ist nicht berühmt. Ich bin da eher der Mann, der 100 Meter einen Weltrekord laufen möchte, weil das ist mehr. Da kennt man auch mehr Leute noch, in Carl Lewis zum Beispiel, dann Usain Bolt, solche Sachen. Das heißt also lieber der Fachidiot und der wirklich Spezialist, als alles so vom Bisschen können. Deshalb, wenn ich auch heute was erzähle, erzähle ich nur Spätburgunder. Auch wenn ich dann Rotwein sage oder sonst irgendwas, aber eigentlich meine ich Spätburgunder. Was anderes gibt es nicht. Und bevor die Frage kommt, was mit dem Klimawandel ist und wann ich mich, wie lange der Spätburgunder hier noch wächst, die Frage müssen Sie nicht mir stellen, die Frage müssen Sie weit runter in den Süden stellen. Ich sage, bevor ich mir Gedanken machen muss für eine andere Traubensorte, ist Bordeaux eine Wüste und in Burgund wächst Cabernet Sauvignon. dann kann ich mir mal Gedanken machen, weil das ist noch 200 Kilometer weiter südlich. Deshalb sind wir hier oben relativ eigentlich noch im gelobten Land, weil im Kaiserstuhl wächst auch noch Spätburgunder und da ist es ziemlich heiß, heißer als hier oben. Deshalb ist es also ein bisschen, spielt der Klimawandel uns zurzeit noch in die Karten. Es gab auch mal schlimmere Zeiten, wo es dann hier oben nicht reif wurde. Und die sind noch gar nicht so lange her. Das ist, wenn man da in die 80er Jahre, in Anfang der 80er Jahre guckt, über die 70er brauchen wir nicht sprechen. Da gibt es ganz viele Jahrgänge, die nicht reif geworden sind, aber auch in den 80er schon. Also deshalb ist es für uns zurzeit eher von Vorteil. Und Sie haben es ja mitgekriegt, die Welt ist verrückt gemacht worden gestern. Es sind 25 Liter Wasser runtergekommen. Also dafür, das, was gemacht worden ist, meine Kinder hatten schulfrei, weil Tornado-Warnung war, klar. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass es gesagt wird, ja, wir müssen es machen. Auf der anderen Seite sehe ich eine ganz große Gefahr, wenn man immer weiter warnt und warnt und warnt und es passiert nichts, dass der Verdruss kommt, oder kommt, ihr habt das letzte 20 Mal gewarnt, dann jetzt auch nicht. Also das ist die nächste Generation, die kleinste. Die will mal zuhören. Es sei denn, sie wollen, dass sie spricht, aber dann hört sie auch nicht mehr auf.
Von wem hat sie
das? Weiß ich nicht, ich habe es noch. Klar, Sie können es nicht sagen. Also, und wenn Sie mir sagen, also während der Flut, nachmittags wurde gesagt, fahrt die Autos in die Weinberge, es kommt Wasser. Es wird was mehr als 16. 16 waren wir weit davon entfernt, dass das Wasser überhaupt hier reinlaufen hätte können, geschweige denn hier hinten 1,60 Meter hoch steht. Also habe ich gesagt, ja, da waren es 3,75, soll mehr werden, die sprechen von 5 Meter, ich kann rechnen, sind 1,25, passt, kein Thema. Dass es weit über 10 geworden sind, das wusste ja so, konnte ja noch keiner. Aber wie gesagt, man ist gewarnt worden, hat man aber nicht für bare Münze genommen. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt auch wieder passiert. Je öfter man warnt, umso, jetzt läuft noch alles, man ist alles noch in Habachtstellung, lassen Sie mal 2 Jahre rum und dann ist es schon wieder und dann hat man, ach ja, komm, wie das letzte Mal, passiert eh nicht. Schwierig. Einmal, aber dann ist es, wenn Sie dann nicht mehr warnen, dann passiert was. Aber so ist es ja. So, zurück zum Weinberg. Also, heutzutage ist nicht mehr wichtig, dass man wichtige Sachen macht. Also, wenn man ganz oben mitspielen möchte und den 100 Meter in Weltrekord laufen möchte, ist es nicht mehr wichtig, dass man die Arbeit macht, wie grüne Lese entblättern, Gipfel, sondern es ist wichtig, zu welchem Zeitpunkt. Also, wie ist das Wetter? Verträgt das Entblättern? Ist es zum richtigen Zeitpunkt mit dem Entblättern? Die grüne Lese, wie viel mache ich, was nehme ich weg, was für Klone habe ich. Gipfeln ist es, wenn man gipfelt, nimmt man dem Stock das Gedächtnis und sagt, okay, ich kann nicht mehr wachsen. Das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, sind die Trauben. Also wenn ich früh gipfel, geht die ganze Kraft direkt in die Trauben. Das heißt, ich mache aus einer kleinen Beere eine große Beere. Und das sind ja alles Sachen, die ich nicht möchte. Ich brauche ja etwas kleinere Beeren, um nachher eine bessere Verhältnis von Schale, Frucht zu haben. Das sind also Kleinigkeiten und das muss man wissen. Natürlich kann man nicht den optimalen Zeitpunkt treffen, aber man weiß ja nicht, wie es weiter wird, vorne raus oder hinten raus. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig der Lesezeitpunkt. Und ich weiß, Sie waren gerade bei der Genossenschaft. Die Genossen rechnen in Zucker ab, aber leider Gottes ist Zucker mit dem optimalen Lesezeitpunkt nicht immer unbedingt, also es ist nicht so, je mehr Zucker, desto besser die Trauben, sondern es geht halt so hoch, man hat ein Optimum und danach wird zwar mehr Zucker, aber die Qualität der Trauben geht wieder runter. Ganz einfaches Beispiel, meine geliebte Banane. Es gibt sie grün, es gibt sie gelb, es gibt sie schwarz. Schwarz ist sie zuckersüß. Es gibt bestimmt einen, der darunter sagt, so mag ich sie am liebsten. Es gibt immer einen. Aber er reicht eigentlich für normale Leute nur noch für Milchshake. Ja, Milchshake. Also sage ich weinähnliche Getränke. Grün ist halt unreif, das muss man auch nicht haben. Auch da gibt es Leute, die mögen das, bissfest oder sonst irgendwas. Aber eigentlich ist es gelb mit leicht hier und da einem schwarzen Punkt. Das ist das, was man haben möchte. Das ist mit den Trauben genau das Gleiche. Aber leider Gottes lässt es sich so nicht. Sie sind nicht so klar unterscheidbar wie eine Banane, sondern es ist halt ein bisschen schwieriger. Und da braucht man ein bisschen Erfahrung und man muss die Trauben eigentlich probieren. Das heißt, sie nehme ich dann auch schon mal mit und wir probieren die Trauben. Also ich habe zwar ein Refraktometer in der Hand, weil wenn Sie im Herbst durch die Weinberge laufen und holen hier eine Beere und da eine Beere, dann werden Sie tausendmal angeschissen, was wir machen. haben aber selber die Tüten voll vertraut, ist aber egal, aber sie werden angeschissen, was sie denn in Weinberg machen. Also muss ich ja wichtig aussehen und gucke dann durch und ja, ist halt so. Ne? Also wie gesagt, das ist meine Fahrkarte dafür, dass ich in Weinberg sein darf, der Refraktometer. Aber eigentlich wird das alles nur sensorisch probiert. Ich esse die Beeren und ganz wichtig für mich ist, dass ich die Kerne zerbeiße. Und wenn es dann ein relativ schönes Mundgefühl gibt, dann sind sie reif. Also ich gucke erst die Kerne an und dann zerbeiße ich sie. Und das ist, und man macht das mit mehreren Beeren aus dem Weinberg immer mal ein bisschen. Und dann habe ich eigentlich einen Anhaltspunkt, wann ich das Ganze lesen kann und lesen muss. Das ist so eine, ja, mein Refraktometer, also mein Mund. Klar muss ich dann irgendwann mal messen, wie viel es hat. Das möchte das Gesetz so. Und ja, aber das ist im Endeffekt ist das mir egal. Wichtig ist für mich als für Spätburgunder, dass sie gesund und reif sind. Und das gesund sage ich extra vorneweg, weil wenn ich eine Maischestandzeit nachher mache von 10 bis 28 Tagen, kann ich das nur mit gesundem Traubenmaterial machen. Dafür ist dann dieses Sortierband da, wo wir dann mit 6 Band noch dran stehen. Und dann wirklich jede Traube, die geerntet worden ist, auch nochmal sortieren. Wir fangen nicht unten an, sondern ich stehe als Erster oben. Das ist also, da steht also nur Leute dran, die Sinn und Verstand haben, die wissen, was sie tun. Das ist halt das, worum es geht. Irgendwelche Fragen? Nein, ich habe keine Überschwalltechnik. Ich habe nur zum Unterstoßen. Überschwalltechnik ist, viele Leute mögen es. Ich bin aber der Meinung, Überschwalltechnik ist der verkehrte, weil wenn sie überschwallen, sie gar nicht so viel Flüssigkeit hochgeben können, dass es den Pressdruck wieder runterdrückt, sondern es bildet sich ein Rinnsal oben. Also ich muss ja die Schalen immer wieder mit der Flüssigkeit in Kontakt bringen. Und wenn die dann immer durch ihre eigenen Bäche laufen, ist das nicht, meines Erachtens nicht der optimale Weg. Es ist gut gedacht, aber die Technik, oder sagen wir so, die Technik, wo ich mich damals mit beschäftigt habe, nicht so, wie sie ist, wie sie heute ist, kann ich so nicht sagen. Aber ich bin immer nur fürs Unterstoßen.
Und das machen?
Das machen alle, die einen rotieren, die einen sind zum Unterstoßen. Ich muss dabei sagen, es ist kein Tank-Original hier. Sie sind alle immer, nachdem sie benutzt worden sind, optimiert worden, weil es doch schonend gehen muss. Okay, ein paar sind dann auf, der ist nach meinen Vorstellungen gebaut worden, direkt so wie es war. Und man hat ja Möglichkeiten. Die werden nicht von der Stange oder an der Stange produziert, sondern ich bestelle und sage, so und so sollen sie aussehen und dann können die mir auch in der Technik was machen. Heutzutage ist das auch alles ein bisschen anders. Ich habe immer gesagt, Rotortanks kriege ich nicht mehr. Mittlerweile kann ich die Geschwindigkeit einstellen. Also ich habe zwei neue, da kann ich einstellen, da macht der Flügel eine Rotation in einer Minute. Also das ist viel schonender, ist das, also ist gleich schonend. Dementsprechend wird damit Kabel. Also wie gesagt, schonend ist das Wichtigste. Soll ja kein Mixer sein, sondern ich will es ja einfach nur wieder unterstoßen.
Dann eine Frage zu der Umveredelung vom Riesling.
Ja.
Wie ist die angesagt?
Also die, sie verstopft
ja gerade.
Ja.
Oder wann habt ihr das gemacht? Also
vorgestern. Also ich kriege eine Garantie von 90%.
Waren das auch die Mexikaner?
Das waren auch die Mexikaner. Das machen weltweit, glaube ich, nur Mexikaner. Ja. Weil die kommen in Kalifornien, laufen die auch von... oder nicht von Kalifornien rauf bis Oregon laufen die, sind immer Mexikaner. Ich wusste, ich kenne das schon seitdem ich in USA gearbeitet habe, 2000, wusste aber nicht, dass, bin erst letztes Jahr dazu gekommen oder bin ich drauf gekommen, dass es die auch hier gibt. Es ist eigentlich das Bessere, um einen Weinberg umzumachen, weil ich habe nur ein Jahr keinen Ertrag. Aber der größte Vorteil ist, ich kann direkt auf dem Wurzelballen aufbauen, der schon etliche Jahre unten ist. Ich muss ihn nicht erst wieder aufbauen. Und das ist natürlich, das heißt, wenn ich nach dem zweiten Jahr, wenn der Spätburgunder dann, also früher Riesling, jetzt Spätburgunder, das erste Mal Früchte trägt, ist der eigentlich so alt wie das Wurzelwerk. Und das ist halt das Vorteil.
Aber wie alt war der dann?
Wir sprechen, der ein, auch die Wagen da hinten, das sind das, die sind alle 20 Jahre alt.
Ja. Ich habe gerade noch erzählt, also mit 20 Jahren sind so ein bisschen kritisch.
Nein, also ich sage, mit 30 wird es erst spannend, dass man anständige Sachen ausmacht.
Ja, ja, schon, aber die Umfrage, dass die noch funktionieren. Da habe ich dir so unterschiedliche Sachen gehört.
Boah, die haben sich das vorher angeguckt und haben gesagt, kein Thema.
Okay.
Das ist.
Okay, weil man hört von Winzern unterschiedliche Sachen, dass sie sagen, also wenn das Ding mal 20 Jahre alt ist,
dann. Ist es vorher angeguckt worden, hat sich angeguckt, die haben auch hier die Edelreise angeguckt und haben das alles für gut befunden und haben gesagt, das geht. Erfolgsrate 90% wird garantiert. Und wenn nicht, kommen sie nächstes Jahr und machen die 20. Also machen nicht. Also
da die anderen sind das neu. Und kostet auch nicht mehr, also ich meine, wenn du denkst, was eine Neuanlage 30.000, 40.000 mittlerweile kostet.
Oh, da kommt
der Drahtanlage, ne? Oder?
Ja, bei euch kommt das wahrscheinlich.
Nein, da kommen wir nicht mehr mit hin.
Echt nicht mehr?
Nein.
40.000 mehr? Nein. Bei den Preissteigerungen, wir sprechen mittlerweile, die Katja in einem Blätter rechnet mit 60.000 Euro für Sektor Neuanlage.
Ach du Scheiße. ich weiß nicht.
Ja, es waren früher mal 30.000.
Ja, genau. Jetzt sind 60.
60. Ja, das ist, Weinbau ist nicht unbedingt nicht unbedingt günstig und das Schlimme ist, je mehr es arbeitsintensiv wird, also Menschenarbeit, umso teurer wird es.
Welche Größenordnung nehmen die Mexikaner ohne Kommastelle?
Die werden pro Stock bezahlt.
Okay.
Also die kommen jetzt, die kriegen, ich meine, um die 3 Euro pro Schnitt.
Und wenn du überlegst, dass eine neue Pfropfregel auch schon 2 Euro.
Die kostet 1,95. Ja, manche
2 Euro. Euro, ja. Kostet, also das ist ja im Grunde genommen.
Im Endeffekt ist es 1:1.
Ja.
Das Schlimme ist halt, es ist sehr arbeitsintensiv. Wir müssen jetzt jede Woche da rein und müssen ausbrechen. Also das heißt, ich wollte eigentlich mehr machen und dann sagten die, wir machen jetzt nur die, weil wir müssen die Arbeit ja zusätzlich machen im laufenden Betrieb. Ansonsten, sagt er, übernehmen Sie sich. Da brauchen Sie mehr Mann für. Und das kann man halt nicht mit ungelernt machen, da muss man Fachpersonal für haben. Und dann hat er gesagt, ich komme gerne nächstes Jahr wieder.
Wie viel Arbeit war das jetzt?
Ich habe jetzt einen halben Sektor gemacht.
Ui. Oh ja, das doch.
Ich wollte noch was fragen zum Klimawandel.
Ja,
wir dürfen nicht darüber reden wollten.
Nein, alles gut.
Sie gehen da rein und schmecken die Täubchen. Schmecken die denn jetzt früher reif als früher?
Ja, im Endeffekt ja. Also wir können heute, also früher diese ominösen 100 Tage, ne? Rechnen von der Blüte bis zur Lese sind 100 Tage, können wir voll mitmachen. Das funktioniert. Also ich weiß jetzt, dass ich um den zwischen 15. und 20. September diesen Jahres lesen werde.
Aber das war früher nicht früher?
Nein, dies Jahr nicht. Dies Jahr nicht. Wir sind dies Jahr eigentlich im normalen Rhythmus. Haben ein bisschen aufgeholt. Wir sind ja relativ spät ins Jahr gestartet. Allein durch ein bisschen ja den April, der war ja April und Juni waren ja relativ kühl und dadurch sind wir eigentlich relativ spät gewesen. Wir hatten ja sonst schon mal im April so Hitzephasen und da ist es natürlich explodiert. Das ist dieses Jahr nicht der Fall gewesen, also sind wir eigentlich relativ normal. Ja, okay. So. Da wir nicht in den Keller gehen könnten, sage ich, das ist bis jetzt eine trockene Veranstaltung. Ne?
Ja.
Und dann fangen wir mal ein bisschen an zu probieren. Ich kann immer noch weiter reden.
Ja.
Besuchergruppe hat mich mal gefragt, wie ich das denn jetzt mache, dass ich in der Rotwein keine Farbe drin hat. Da habe ich gesagt, das wäre genauso wie mit dem Nordseekram, die würden nach Tunesien gehen, einmal da wird die Haut abgemacht und dann kämen die wieder hier rauf und dann würde ich sie pressen. Ganz so ist es natürlich nicht. Also es ist auch nicht so, dass ich hier Weinberge dafür mache, dass sie in den Blanc Noir kommen, sondern für mich ist das Saftabzug aus den allen Weinen. Ich habe eben mal so kurz davon gesprochen, dass man das Verhältnis zwischen Schale und Saft erhöht. Ich ziehe bis zu 15% Saft von der Menge ab, um im Endeffekt den Rest des Saftes mehr oder weniger intensiver zu machen, dadurch, dass die Schalen damit mit dabei sind. Also das heißt, das Verhältnis ist größer, damit kommt mehr rein, es wird alles ein bisschen intensiver.
Wenn man
böse sagen würde, ist das eigentlich ja ein Abfallprodukt, um das andere besser zu machen. Manchmal sind Abfallprodukte gar nicht mal so schlecht, wenn man das hat. Also Sie wissen, wenn ich erzähle, Sie dürfen ruhig probieren. Ja, also Sie müssen nicht auf... Ich gebe hier keinen Startschuss und jetzt...
Aber das ist ja sehr, 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 sehr blank.
Ja, weil keine mechanische Belastung bereits. Ich habe meine Mühle, also mein Entrapper, die haben eigentlich alle immer ein Mahlwerkzeug dazwischen, zwei Walzen, um das Ganze anzuquetschen. Die gibt es bei mir gar nicht. Ich habe die Sachen ohne Mahlwerk bestellt und laufe danach in meine Schlauchpumpe. Und eine Schlauchpumpe ist im Endeffekt das Gleiche, was nicht ganz so komfortabel wie die beim Arzt, wo sie dann rumpumpen. Es sind auch nur zwei Rollen, nicht nur, dass sie... Der Arzt muss sie ja drucklos machen. Bei mir pumpt sie halt, es sind nur zwei. Aber eine Schlauchpumpe wird in Aquarien benutzt, um Aquarien leer zu pumpen. Samtinhalt, und ich meine jetzt nicht Steine, sondern Fische, die kommen hinten auch wieder lebend raus. Wenn die da rauskommen, kommen meine Bären hinten auch wieder gesund und nicht zerquetscht wieder raus. Das heißt aber, dadurch habe ich keine Verletzung der Schale und es läuft noch nicht so viel Farbe in die Flüssigkeit. Somit habe ich dann das, was eigentlich ein hellrosa Saft, den ich dann habe. Und die Farbe, die da drin ist, die entfällt über den Prozess der Gärung, ist die stabil.
Das ist keine Ganztraubenpressung.
Nee, ist ja gar keine Pressung. Ich hole das ja aus dem Tank wieder raus. Ich presse ja gar nicht. Es ist ja nur das, was ich aus dem Tank... Ich hole aus dem Tank, die sind reingekommen, sind maximal eine halbe Stunde drin und dann hole ich den Saft da wieder raus.
Und durch ihr eigenes Gewicht kommt da, entsteht Saft. Und dadurch, dass sie eben abgetrennt sind.
Genau, das läuft raus. Und der Saft ist, der ist weiß. Der braucht halt erst ein bisschen viel verletzte Haut oder dann durch die Gärung, wo sie aufplatzt, dass sich dann die Farbe aus der Schale in die Flüssigkeit läuft. Und das ist eigentlich der ganze...
Je lachsiger er ist bei anderen, umso mehr wurde er gedrückt.
Ja, dann können Sie meistens davon ausgehen, dass es Weine gibt, die dafür gemacht worden sind und die sind gepresst worden. Und das ist und der Blanc Noir... Je mehr sie pressen, umso dunkler wird es. Das ist halt das Ganze. Sonst gäbe es ja gar kein Rosé. Das ist ja, der ist ja auch gepresst. Der Rosé ist für mich der... Ich habe 18 das erste Mal wieder ein Rosé gemacht. Ich habe einem Kollegen geholfen, der kurz davor war, durchzudrehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache den. Und habe einen großen Portugieser Wein bei ihm abgeholt. Und dann habe ich mir gesagt, ich habe jahrelang daran gearbeitet, um Portugieser loszuwerden. Und jetzt hast du wieder, was willst du damit machen? Und dann habe ich in einem mit meinen Mitarbeitern zusammengesessen und die schrieben, wir machen ein Rosé. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir ein Rosé daraus. Und das ist Pink Stotten geworden. Jetzt habe ich halt letztes Jahr wieder ein Weinberg bekommen, der mit Portugieser bepflanzt worden war. Ich aber nicht mehr die Kapazitäten hatte, ihn neu pflanzen zu lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ziehen wir wieder durch und das ist jetzt wieder dann der... Mein Rosé geworden. Das heißt, es gibt ihn dann aber 23 nicht, weil er jetzt steht schon wieder Spätburgunder drauf.
Dieser Wein, seit wann haben Sie den weißen
Spätburgunder? Oh, Blonde, da fahren Sie mit. Den haben wir schon gehabt, seit ich bin 2001 in Betrieb gekommen, da gab es ihn schon. Ende der 90er Jahre. Es ist für uns nichts Neues mehr. Also wirklich seit Ende der 90er Jahre. Wir hatten früher dann zwar auch den Weißherbst, aber. Wir haben relativ, also ich hatte ihn auch noch länger, aber ich habe seit 15 Jahren bestimmt, dass wir nur Blanc de Noir haben, keinen Weißherbst, also kein Rosé oder sonst irgendwas mit dabei. Immer nur eine Sorte Blanc de Noir.
Darf ich mal noch fragen, Sie schreiben hier bei B735, dass Sie Lagen haben, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ja.
Das ist das hängende Lager und wie fehlt Ihnen da jetzt?
Ja, fehlen tut mir viel. Also sagen wir so, ich durfte 2021 2,5 Hektar nicht ernten. 2 Hektar davon sind zerstört und ein halbes Hektar Stand halt war halt nur einmal Trauben unter Wasser und da wurde gesagt, na, wir sind mal besser und holen die Trauben nicht rein und haben die dann auf den Boden geschnitten. Ich habe hinten auf der anderen Seite ungefähr 2 Hektar, die müssen halt irgendwann mal neu bepflanzt werden. Da ist eine Flurbereinigung. Alles darf ich nicht. Ich habe ungefähr die Hälfte gebe ich ab an Retentionsfläche. Also nicht mehr zu bepflanzen. Ja, ein Hektar ist es. Also ein halbes Hektar ist nicht kaputt. Die waren einfach nur mal einmal Wasser und wieder weg. Aber der Rest ist halt ein bisschen schwieriger. Da ist natürlich auch die Frage, wie es gemacht wird. Es wird in Flussrichtung, also wie der Fluss fliegt, wird gepflanzt. Wir müssen einen Zeilenabstand von 2 Meter halten. Das ist so gesetzlich vorgegeben. Das ist mal ein höchstrichterlicher Spruch vom Oberverwaltungsgericht in Koblenz gewesen, weil da irgendwann mal einer geklagt hat. Und das sind die 2 Meter. Da können wir auch nicht dran machen. Das wird auch definitiv nachgehen, weil die Pflanzen den Fluss verhindern können. Ist richterlich beschieden. Ich denke, es muss nicht unbedingt immer so sein, aber es ist halt so. Ja, nee, deshalb, das ist das, was auf der anderen Seite vom Bahndamm ist. Das ist eigentlich, überall ist relativ viel wieder angepflanzt. Da ist es relativ eng und sie sagen, 30 Meter von der A gehört der A als Retentionsfläche und da ist nicht zu pflanzen. Weiß nicht, was sie der Natur sagen, wenn da mal ein Baum wächst, aber der darf dann wahrscheinlich. Oder ich weiß auch nicht, wer es freihalten soll. Also das ist ja auch die andere Sache. Die haben es vorher schon nicht geschafft, wie sollen sie es jetzt schaffen? Aber das ist wieder Politik, darüber brauchen wir nicht zu besprechen, da gibt es sonst hier nur böses Blut. Bleiben bei 22, ja, ich bin, wir nennen es jetzt die Nostalgie-Edition. Ich war ja des Öfteren mal in der Presse. Hat viel zu tun mit Denkmalschutz und es dreht sich um die Brücke. Es ist die älteste Brücke an der A und ich kann Ihnen sagen, es war die älteste Brücke an der A, weil sie wird definitiv nicht überleben. Sie hat die Flut nicht überlebt. Es gab viel Rumoren um die Brücke. Es sollte erhalten werden, dann wieder nicht. Ja, es gibt 2 Meinungen. Ja, klar. Das heißt, dass vor allem eine Unterschriftenaktion, die für den Erhalt stimmt haben. Es sind über 3.000, 4.000 Unterschriften. Da sind aber maximal 100 von der A. Okay. Also es ist so Berlin, Hamburg, es ist sogar aus Prag war welche drauf. Welche, die sich dann geschrieben haben, ich habe mich früher in die Brücke verliebt als Kind. Ich sage, wo war der? Kind brauche ich nicht, ich brauche jetzt, dass wir wieder hier hinkommen. Also es sind so viele Sachen, da mengen sich Leute ins Geschehen mit ein, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Wenn diese Brücke stehen bleibt, dann ist Recht tot, weil der ganze hintere Raum nicht mehr bespielt werden kann, weil die Hochwasserlinie H100 so hochgeschoben wird, dass selbst kein Spielplatz mehr dahin gebaut werden kann, weil ein Spielplatz braucht einen Zaun drumherum. Aber in der Hochwasserlinie bauen sie keinen festen Zaun mehr. Das ist verboten. Also, dann gab es eine Aktion und die SGD Nord hat dann jetzt mal ein Machtwort gesprochen, hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Also die Denkmalbehörde, die offizielle Denkmalbehörde, hat dem Abriss schon stattgegeben. Es ist halt nur der Bund der Denkmalschützer, so eine Stiftung, die meint, sie müsste nur noch gegenschießen. Wenn irgendeiner meint, er müsste es blockieren, dann wird das von Amts wegen ganz oben entschieden, dass sie wegkommt. Es ist eigentlich da. Also, damit sie aber weiterlebt, die Brücke, haben wir dieses Etikett entworfen und gesagt, machen wir das Nostalgie-Etikett. Also, ich habe noch 15 Herbste, bevor ich in Rente gehe. So lange werde ich es definitiv rauflassen. Was der Rest nach mir macht, ist mir egal. Und das ist so mein Basisspätburgunder, klassisch ausgebaut in alten Holzfässern. Ein bisschen Frucht, leicht Tannine. Könnte man auch bei diesem Wetter etwas gekühlt trinken? Wenn man sagt, okay, ich hole mir 10 Grad aus dem Kühlschrank und dann nicht mehr aufs Eis stellen, sondern einfach nur sagen, ich lasse ihn jetzt einfach ein bisschen warm werden. Und meistens hat man ja sowieso in dieser Jahreszeit etwas mehr Durst, dass es dann auch nicht so schnell warm wird. Ja, also die Brücke war schon immer da. Sie steht aber jetzt nochmal da. Es ist kein Entree mehr ins Dorf, weil das die Häuser, wo sie es hingehen, also es fehlen 13 Häuser, die Flut mit sich gerissen hat. Das gibt es nicht mehr, die werden auch nie wieder stehen. Also kann man nicht sagen, ja, das Dorf ist. Man muss die Gunst der Stunde nutzen und sagen, wir machen es jetzt schöner als vorher. Das ist das, was ich eben meinte mit, lassen Sie uns nach vorne gucken, nicht nach hinten. Das ist das Wichtigste. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn die Politik wieder eine Sau durchs Dorf treibt und sagt, wir müssen den Schuldigen finden. Es gibt keinen Schuldigen. Mutter Natur hat es gemacht. Es ist passiert. Alle haben mir mit dem Ausmaß der Katastrophe nicht gerechnet. selbst wie ich ins Bett gegangen bin, also ich musste ja rauf, war ja sowieso dunkel, man hat ja nur gehört, um 12 Uhr bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich morgens früh ein bisschen Dreck rausschiebe und das Ganze war es dann. Und dass man die Straße abspritzt, dass da vorne keine Straße mehr ist, davon bin ich nicht ausgegangen. Auch nicht davon ausgegangen, dass da Häuser fehlen. Das war eine Vorstellungskraft, also die, so viel Dramatik konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass die, die an der Entscheidung waren, das auch nicht so hatten. Es war Wasser. Es hat schon oft Wasser gegeben, aber es hatte keiner mit diesem Ausmaß gerechnet. Und dann sagen, okay, wer ist schuld, wer ist nicht schuld oder sonst irgendwas. Diese Energie, die da verschwendet wird, um einen politisch aufzuhängen, finde ich schlecht, weil diese Energie könnte man nutzen, um das Tal voranzutreiben. Und das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit so ein wenig vermisse. Es wird immer geguckt, wow, hätte man nicht. Ja, wenn man 50 Nächte drüber schlafen kann, dann kann man eine Entscheidung auch besser treffen. Damals ist was passiert, es ist passiert, wir können es nicht ändern. Die Energie, die da verschwendet wird, um irgendwelche zu sagen, ihr seid schuld, ist verschwendete Energie. Ich hätte viel lieber, dass diese Energie in Entscheidungen getroffen werden und nicht sagen können, ja, da müssen wir erstmal gucken und hier und da. Es fehlt an allen Ecken und Enden und keiner weiß, wo eine Entscheidung getroffen wird. Es wird der Ball von links nach rechts geschoben und das ist schwierig und auch für uns eigentlich sehr nervenaufreibend. Ich meine, Sie sehen, was 2 Jahre noch da ist. Es gibt Leuchttürme. Es ist auf jeden Fall besuchenswert, die A, aber wir brauchen noch lange, bis wir dahin kommen, wo wir waren. Und ich hoffe doch, dass wir es schaffen, es schöner zu machen, als es vorher war. Und davon gehe ich eigentlich aus, dass sie uns nicht die gleichen Fehler machen lassen, wie wir das vorher gemacht haben. Wollen wir uns nicht beschweren. Falls noch einer fragt, ich hatte keine Versicherung. Ich war nicht versichert. Weil ich habe auf Ihrem Platz gesessen und der Versicherungsmakler auf Ihrem Platz. Und der Erwin hat gesagt, und wie sieht es aus? Das vorne, das neue Gebäude, musste versichert werden. Wie sieht es aus mit Elementarversicherung? Oh, da war gerade 2016 hinter mir. Und da sage ich, Erwin, die weiße Wanne hält. Da ist nichts reingelaufen. Hier war noch nie was. Sage ich, und wenn mich die A besuchen kommt, hat das Tal ein verdammt großes Problem. Und damit war das für mich klar, weil das passiert mir nicht. Hätte ich mal besser nicht gesagt. Deshalb, also, ich kann nicht sagen, man hat es mir nicht angeboten. Wir können froh sein, dass es die Rheinländer getroffen haben, weil die das hier und da immer ein bisschen anders oder positiver sehen. Das ist rheinische Frohnatur, das hätten wir immer Jotiangen. Das, was da draußen passiert ist, ist nicht gut gegangen. Ja, aber es ist der Laissez-faire, der kommt, dass das alles schon wieder gut wird. Das Gemüt eines Rheinländers kann das besser vertragen als manch ein anderer. Glauben Sie es mir. Ja. Ich bringe mir viel zu viel Gefühl. Ich mache nur einmal, okay? Ja. Einer schon probiert? Ja, stimmt alle. Also 21er Spätburgunder JS. Der Spätburgunder JS ist im Barrique ausgebaut, ist der erste Wein mit ein bisschen neuen Holz. Ich sage ein bisschen neues Holz, das sind ungefähr 10%, weil Holz ist ja nicht unbedingt, soll kein Primäraroma sein, sondern ist eigentlich nur für das Gerüst eigentlich da, welches damit Fleisch gefüllt werden muss. Das ist eigentlich das, was ich da möchte. Er soll auch nicht nach Holz schmecken, sondern eigentlich nur geküsst. Wir haben natürlich viel gelernt. Es gab früher schon mal Weine, die, wie die Amis so schön sagen, over-oaked. Gibt es heute auch noch. Aber das ist ja so nicht mehr das, was wir können. Also ich arbeite aber auch nur mit französischer Eiche. Und es kommt also auch nur ein französischer Fasshersteller bei mir in Frage. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich bin, wie ich nach Hause gekommen bin, wir arbeiten schon immer mit François Frère zusammen. Wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich gesagt, Papa, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ich will neue Fässer. Dann hat er gesagt, er hat bestellt. Und dann habe ich bestellt, gemacht und getan. Ich habe halt immer den Weinen dann, die Weine, die ich zum Probieren hatte, haben die Fässer nebeneinander gestellt. Und es hat sich immer bei den Proben, weil der Einzige, der es, also war ja blind, der Einzige, der es wusste, war der, der es aus dem Keller gebracht hatte. Und das war nicht ich und auch nicht mein Vater. Und wir waren eigentlich immer der Meinung, dass François Frère das beste Fass für uns ist. Auch blind. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt, glaube ich, jetzt so viel getestet, und warum soll ich weiter gucken, wenn ich sowieso schon das Beste im Keller habe? Also das heißt nicht, dass es irgendwie nichts anderes besser ist, aber der Stil und das, was ich möchte und das Fass, wir beide passen gut zueinander, habe mich mittlerweile auch an das Fass gewöhnt. Also es gibt so Zyklen, es gibt mal, da können Sie runter in den Keller gehen, da können Sie den Wein nicht probieren, weil es irgendwie so ein total tiefes Loch hat. Und dann weiß ich aber, wie weit das Loch ist, dann kann ich halt nachher, okay, dann bleiben wir mal 6 Wochen aus dem Keller raus, probieren es nicht und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Da brauche ich mich nicht mehr umstellen, da weiß ich nicht, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist halt einfach so. Und das hilft mir in meinem Ablauf natürlich auch, bevor ich dann, man muss so an vieles denken. Da die Schule, dann draußen im Weinberg, was für einen Pflanzenschutzplan machen wir. Hier und da auch mal ein paar Kunden, die zu betreuen sind. Und dann ist es gut, wenn man so feste Größen hat. So arbeite ich auch mit Reinzuchthäfen zusammen. Ich habe einmal spontan vergoren. Nein, vielleicht auch schon öfter spontan vergoren, aber ich bin einmal auf die Nase gefallen. Und habe gesagt, das war das erste und das letzte Mal. Andersrum ist wilde Häfen und die spontane Vergärerei, das sind die Amateure. Die Reinzuchthäfe, die ist so, dass sie auch unter, jetzt mal nicht ganz so optimal ist, auch das machen kann, wofür ich sie brauche, nämlich Zucker in Alkohol verwandeln und das bis zum Ende. Ich arbeite auch nur mit einer, das ist eine Burgunderhefe. Laut Hersteller ist die in den 80er Jahren aus dem Ahrtal entwickelt worden. Kann ja sein, ich weiß es nicht, ist mir aber auch egal. Aber ich weiß, wie diese Hefe funktioniert. Das heißt, ich kann genau sagen, wann ich ihr vor den Kopf hauen muss, damit sie mir nicht zu heiß wird. Das heißt, abkühlen kann. Und ich weiß, wann ich sie laufen lassen kann, ohne dass sie beleidigt ist und sagt, das wird mir jetzt zu warm. Weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Spätburgunder mit ein bisschen Restzucker. Also diese 5 Gramm, die es irgendwo öfters gibt, das ist, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, sie trinken das in Glas und sagen, muss ich jetzt davon die ganze Flasche trinken? Das kriege ich nicht runter. Entschuldigung, die müssen fuchtstrocken sein. Und das weiß ich, dass das meine Hefe kann. Ich nehme aber auch den Vorteil der Spontanvergärung mit in Kauf, weil ich fange nämlich an und lasse eine Kaltmazeration und lasse es warm werden und lasse die Vergärung spontan starten. Das heißt, die ersten 2,5 Volumenprozent Alkohol, die sind spontan vergoren. Dann kommen die Profis an Berg und machen es fertig und ziehen das Haus hoch, ne? Deckel drauf, fertig. Das ist für mich viel einfacher, es ist so, dass ich wahrscheinlich vor der Flut hätte ich wahrscheinlich gar keine Reinzuchthäfe gebraucht, weil man hat ja eine Betriebsflora und das war definitiv meine Burgunderhefe. Möchte ich jetzt nicht mal eine Hand für ins Feuer legen, dass die immer noch so mit voller Anzahl hier ist. Hier ist mit Trockeneis gearbeitet worden, ist sauber gemacht worden. Ich sage, wir haben 21 ein Putzdiplom gemacht, jeder von uns. Wir haben, kann ich nur sagen, die Tanks, die hier oben waren, die standen alle da. Wir haben 120 Liter Spülmittel verbraucht, um die Tanks wieder sauber zu machen. Wir mussten natürlich sicher gehen, dass nirgendwo auch ein Hauch von Heizöl noch übrig bleibt. Und da ist viel, hilft viel und immer weiter. Also wir sind 5, 6 Mal sind wir da mit Schwamm durchgegangen, dass wir überall alles weg haben. Ist schon wichtig gewesen. Was ich deshalb auch nicht mehr habe, ist Fässer. Also die Fässer, die vor der Flut im Keller waren, die sind alle rausgeschmissen worden. Weil ich ja nicht weiß, weil die Fässer sind offenporig, es zieht sich irgendwo beim Abpumpen, weiß ich nicht, welches Fass, wie viel irgendwas bekommen. Und ich weiß, dass es irgendwann durchgeht und deshalb habe ich gesagt, raus, alle raus. Auch was mir schwer fiel, die alten Fuder von meinem Opa, 70 Jahre alt, die hätten nochmal 30 Jahre auf dem Buckel haben können. Aber ich kann das Risiko nicht eingehen, dass ich irgendwann mal mir was, eine Laus im Pelz setze.
Und Fässer mit Wein drin noch überlegt?
Ja, 50%. Also die Hälfte hat überlegt, jetzt kommt der 20er, den machen wir, den trinken sie auch.
Das 20er ist, lag im Keller, als die Flut kam.
Ja, ja, und das war, die Hälfte war gemischt und die andere Hälfte war trinkbar. Nein, es ist nicht trinkbar. Sie sind aber, ich habe sie auch wirklich durch ein Labor schicken lassen. Ich habe gesagt, das will ich wissen, ob da irgendwo Heizöl oder sonst irgendwas mit dabei ist, bevor ich sie gefüllt habe. Weil nicht, dass mir irgendeiner kommt, da ist, sag ich habe die Analysendaten, da ist nichts, die sind 100% blank. Ich habe sogar selbst nach Fäkalien untersuchen lassen, wobei das bei 13 Volumenprozent Alkohol ist das normal, dass da nichts mehr drin ist. Aber sie sind aber wirklich die Fässer, die gerettet worden sind und die in Ordnung waren, da war der Stopfen, der das Fass zumacht, war bündig mit dem Fass. Und da, wo ich ihn so abmachen konnte, war definitiv Wein und Wasser gemischt. Alle ein Booklet von der Flut-Edition mit dazu getan, wo so ein bisschen die Geschichte erzählt worden ist. Wenn Sie vorne aufs Cover gucken davon, sehen Sie den Schriftzug, ist ja das N ein bisschen runter. Wenn Sie danach gucken, so sah hier vorne die Wand aus, der Schriftzug, das N ist nach der Flut so hängen geblieben. Habe ich gesagt, das muss als Logo auf die Flasche. Und dann sagte meine Frau, dann lass uns die komplette Wand doch nehmen, so dreckig wie sie war. Und deshalb hier der Dreck unten, eigentlich auf der Flasche, sodass wir gesagt haben, okay, das ist die Flut-Edition. Weil man musste, fand ich, dass man es sagt, dass man ist ein wenig anders ist als das, was normal ist. Man muss ihm zeigen, dass was besonders ist. Was wir jetzt im Glas haben, ist der 2020 Rescued. Rescued heißt er deshalb, weil der Kollege Hans-Oliver Spanier, der junge Mann da, Sie haben genannt, H.O., rief mich montags nach der Flut an und sagte, ich komme morgen mit meiner Weinbergskuh rauf und wir machen dir die Weinberge. Was brauchst du? Und dann habe ich gesagt, ich brauche deine Nase, eine Pumpe und 100 Meter Schlauch sowie Armatur. Er sagte, was willst du damit? Musst du noch den Keller auspumpen? Sag ich, ja, aber nicht Wasser, sondern wir müssen den Wein machen. Ich brauche deine Nase. Dann sagte er, okay, machen wir. Und dann haben wir, weil das war jetzt 5 Tage nach der Flut, ich habe keine Ahnung gehabt, inwieweit ich überhaupt funktioniere, was das Riechorgan kann. Man war ja irgendwo anders. Es war ja nicht so unbedingt die angenehmste Geruchwelt, in der wir uns aufgehalten haben, sondern es stank ja immer noch schwer nach Heizöl und allem drum und dran. Dann habe ich gesagt, wie mir angefangen habe, ich gesagt, du sagst, wenn irgendwo auch nur ein Hauch, du denkst, da ist was Wasser mit Wein gemischt, dann sagst du das und dann wird keine Diskussion, Fass umdrehen und laufen lassen, weg. Gott sei Dank gab es nie das war eindeutig, jedes Mal. Also wenn Wein mit Wasser gemischt war, das roch man sofort, das war eindeutig. Wir haben also Probe unten im Keller genommen, sind dann an die sogenannte frische Luft rausgegangen und haben, das im Keller war ja noch schlimmer. Da war ja noch stickig, da war auch bestimmt noch irgendwo der ein oder andere Fisch da unten. Und dann haben wir uns da raus und haben dann entschieden, wo kommt der hin. Und ich habe gesagt, wir machen zwei, einen guten und einen mit den großen Gewächsen, dem besseren. Und dann waren wir wieder runter, Probe, wieder rauf. Also da habe ich bestimmt 100 Stockwerke am Tag gemacht. Und dann sagte er, schön, der ist aber jetzt besser als das, was wir vorher hatten. Dann sag ich, ja, aber nicht so gut wie das andere. Ja, meinst du nicht, wir sollten vielleicht doch den mal so ein bisschen separat halten? Ich sag, komm, da hast du zwei Fässer nachher und dann machst du den ganzen Tank für dreckig. Sag ich, weißt du was, machen wir einfach. So, es waren ein paar mehr Fässer, sonst wäre der Wein nicht rausgekommen. Und dann habe ich musste ja jetzt draufschreiben auf den Tank, was draufkommt. Und dann habe ich bei dem einen Pegel draufgeschrieben und bei dem habe ich dann draufgeschrieben, Rescued by How, weil Namen für den Wein habe ich schon gefunden, steht ja schon drauf. Ach Quatsch, würdest du noch irgendwas Besseres finden? Sag ich, nee, ist genau richtig, weil ohne dich gäbe es den Wein jetzt nicht, deshalb Rescued by How. Was drin ist, kann ich nicht sagen. Also ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben meine Weine blind verkostet, wirklich blind, weil ich zwar ein Buch habe, wo jedes Fassnummer auch aufgeschrieben ist, was drin ist. Wo ist das Buch, wenn man es braucht? Und ist natürlich unten im Keller. Mhm. Ist bei Aufräumarbeiten auch nicht mehr aufgefunden worden. Es ist halt weg, aber es nützt ja nichts, es ist auf Papier. Ist ja, konnte man eh nicht machen. Und viel schlimmer, Sie haben es ja gesehen, wie es dann aussieht, wenn Sie mal durchgucken, es lag kein Fass mehr da, wo es war. Ich meine, ich kann normalerweise in meinen Keller gehen und sagen, da ist das, da ist das, da ist das. Aber das da war ja nicht mehr da, wo es hätte sein sollen. Okay, man kann eine alte Rebe, ein herrlich großes Gewächs, die Sachen, die kriegt man so noch so ein bisschen raus. Nicht alles, aber im Endeffekt das Gros. Ich habe es aber auch gar nicht erst richtig probiert, bin ich ehrlich. Hatte andere Sachen zu tun. War so ein bisschen Wasser dazwischen, dass ich gesagt habe, ja, brauchen wir vielleicht nicht ganz so viel Hirnschmalz. Aber eins möchte ich sagen, es ist eine einmalige Sache. Ich werde es nicht nochmal machen. Bestimmt nicht.
Dass ich nicht.
Wenn wir es nochmal machen müssen, dann kann ich Ihnen sagen, machen Sie auch keine Pressereise. Weil die gibt es dann an der A nicht mehr, weil dann wird hier nicht mehr aufgebaut. Und das in den, also wenn, das in den, wenn ich das in meinen 15 Jahren, die ich hier noch mache, nochmal machen muss, ist die A in 20 Jahren ein Biotop. Da wohnt hier keiner. Bin ich fest von überzeugt. Da wird nicht mehr aufgebaut. Die Weinberge, ja, die werden bewirtschaftet und kultiviert. Dann wird oben auf der Höhe ein Wein, mehr in die Weingüter gebaut. Aber das, was hier, die Nostalgie mit Örtchen an der A, wird es nicht mehr geben, weil das macht keiner. Den Stress, seien Sie mir nicht böse, tut sich keiner mehr.
Verstehe ich.
Wenn es in 100 Jahren wieder passiert, ist was vollkommen anderes. Das ist, dann ist dieses Ereignis, was wir jetzt hatten, ganz weit weg. Dann wird das auch, weil wenn ich jetzt so, wenn ich wirklich höre, was so erzählt worden ist, was meine Oma erzählt hat, meine Oma ist 1927 geboren, also die hat das 1910er Hochwasser von ihren Eltern erzählt, wie das Dorf im Pfarrhaus weggeschwommen ist und der das Dorf noch gesegnet hat und solche Sachen. Das waren ja Ammenmärchen für uns. Sie wissen doch ganz genau. Über Jahre werden die Geschichten ja immer dramatischer. Heutzutage mit dem Wissen, was wir jetzt haben, weiß ich, dass das damals so passiert ist. Das konnte sich aber keiner vorstellen. Ja, jeder erzählt, ja, das hat mein Opa und dann erzählt und erzählt und erzählt. Und wir wissen alles, wie ist doch stille Post im Endeffekt gewesen. Aber nein, es war so. Und deshalb ist das, wenn das in 100 Jahren passiert, ist das okay. Und es wird wieder passieren, weil wenn wir jetzt den Fluss angucken, wie soll das bisschen, das hat das Tal nicht geformt. Und die Schroffheit, das passiert auch nochmal weiter. Das wird auch nochmal kommen. Aber nicht mehr meiner. Nicht mehr meine Amtszeit. Wie gesagt, wenn, dann hängen wir einen Nagel dran. Wegen Überflutung beschlossen. So, aber das ist halt echt demütiges Gespräch heute. Ja, finde ich schon.
Warum?
Ja, alles das, was so jetzt aufgewirbelt wird.
Ja.
Ja, für mich vielleicht. Für ja, Sie ja, interessant, ja. Für mich.
Aber wie ziehen Sie sich denn dann da raus aus diesem Gefühl jetzt? Ne? Also jetzt haben Sie jetzt alles wieder
aufgewühlt. Wissen Sie was? Nee. Dann setze ich mich da vorne auf den Balkon und gucke in den rechten Herrenberg rein und sehe es. Weil da oben ist ja noch heile Welt. Ja. Ist ja alles grün, alles so, wie es sein sollte. Und da Sie mir noch ein Gläschen Brot übrig gelassen haben, werde ich das dann dazu kennen und dann ist die Welt wieder noch.
Das ging mir aber wirklich heute in der Busfahrt auch so, als ich wieder hier in den Land gefahren bin und ich immer, und dann guckst du da unten so nach links, ne, denkst, boah, ne, und so, und dann guckst du drauf und dann denkst, ey, ist doch schön, und wir sind ja auch
richtig. Es ist ja auch schön, ja, es gibt halt hier und da ein Dreckseck noch, ja. Entschuldigung, gibt es in Frankfurt auch.
Ja,
oh, ja. Ich ja. In Köln auch.
Und da sind die Weinberge viel schlimmer. Sowohl in Frankfurt.
Ja, aber wie gesagt, die gibt es ja überall. Es ist halt, also das, was hier geschaffen worden ist in den 2 Jahren, ist schon gut. Es wird auch viel Zeit für manche Sachen brauchen, aber es ist auch viel Infrastruktur kaputt gegangen. Auch Infrastruktur, die wir so nicht sehen. Also wie ich eben sagte, wer war es mit Wasser? Die Wasserleitungen, die müssen alle neu gelegt werden. Gasleitungen, Telefon, Strom, das sind natürlich Sachen, damals nicht mehr oben überirdisch machen, sondern unterirdisch. Lohnt sich natürlich auch keine Straße neu zu bauen, bevor nicht alles drin ist. Ich meine, das machen wir ja sonst auch, dass sie gerade da drin, da kommt der Neck, gerade schön zu, alles schön neu gemacht. Ah, jetzt haben wir doch vergessen, am Kabel zu legen. Und dann, ach, kein Leerraum mehr frei. Nein, also dass da solche Sachen, und das dauert halt noch. Also ich denke, der größte Schub wird es geben wieder fürs Tal, wenn die Bahn wieder läuft. Das merken wir schon, dass Leute, die bis Waldbrotheim fahren, aber sie steigen nicht in den Bus und gehen dann weiter. Das ist schwierig. Und dann noch zurück. Also wenn die Bahn wieder da ist, dann ist es auch wieder alles besser.
Und ihr hattet ja, glaube ich, auch nicht so den Riesenauf.
Ich spreche jetzt nicht von mir, sondern ich spreche jetzt generell für die Ober. Bei mir sind sie ja sowieso schon immer eigentlich bewusst zu mir gefahren, um hier Wein zu kaufen. Es haben aber immer noch viele Leute Angst, hier hinzukommen, weil sie sagen, ich möchte keinen Fluttourismus betreiben. Und das ist eine Sache, es gibt keinen Fluttourismus mehr. Ja, den gab es 10 Tage danach. Da ist auch einer mit seinem Porsche durchgelaufen, ist eine Schippe Dreck, Cabrio, ist eine Schippe Matsch reingeflogen. Ich weiß nicht, wie die da reingeflogen. Nicht von mir, um Gottes Willen. Aber wurde halt freigestellt. Nein, aber das Wichtige ist ja, dass man, es ist zumindest ein Besuch wieder wert, hier hinzukommen. Ob ich eine ganze Woche machen muss, weiß ich nicht. Aber man muss den Leuten die Angst nehmen davor, dass sie Fluttourismus betreiben würden. Weil das ist definitiv nicht mehr der Fall. Der ist ja, das ist ja nicht mehr so. Wäre ja blöd, wenn ich sagen würde, kommt in 10 Jahren wieder. Dann nein. Wie gesagt, es gibt ja, sie wohnen im Rodderhof, flammneu, in Altena, Ruhland, sensationell. Ja, es tut sich was und es ist auch wieder schön. Ja, man wird halt hier und da dran erinnert, dass halt was passiert. Überlegt, dass wir dann doch den reiferen nehmen, nämlich den 2018er Jahrgang. Sehr weich, sehr rund und denke, das ist angemessen für den Abschluss.
Herrenberg. 2018.
2018. Herrenberg, meine schönste Lage, da wo ich mich gleich raussetze und reingucke. Ruhepol kann ich so nicht sagen, weil wenn ich da auch mal hingucke, sieht man auch, wie viel Arbeit noch zu tun ist. Ne? Also das bleibt leider Gottes nicht aus. Aber da ich die ältesten Weinberge da habe, ist es auch so meine beste und meine schönste Lage. Schieferverwitterungsboden par excellence, sehr karger Boden, das schmeckt man hier durch die Mineralität, den Facettenreichtum, den wir da haben. Obwohl es 18 ist, nicht unbedingt die Riesenwuchtbrummen, sondern sehr elegant. Hat auch nur 13%, auch das muss man in 18 erstmal hinkriegen. Aber es war auch mit einer der ersten Weine, die ich geerntet habe. Jetzt wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss den Zeitpunkt finden, um das Richtige zu machen. Und man ist nicht so, wie man das früher sagte, man geht denn das Beste zum Schluss holen. Sondern man muss heute das Beste fast am Anfang holen, um das auch wirklich gut zu haben. Und deshalb die großen Sachen, eigentlich sind die großen Sachen immer als erstes im bei der Lese mit dabei. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen das Ahrtal schmackhaft machen. Ich hoffe, ich habe ihn nicht zu sehr vom Leder gezogen und gemacht und getan. Ich weiß, ich hab hier und da ein kleines loses Mundwerk, bin aber auch der Meinung, man muss auch nicht unbedingt immer mit allem diplomatisch sein, weil der Diplomat an sich, ich bin nicht gemacht für den diplomatischen Dienst. Ich würde früher rausgeschmissen als, ich wäre noch nicht drin, wäre schon wieder draußen. Aber man muss halt hier und da, muss ich mir das Ganze auch mal von der Seele reden. Also es war jetzt heute eine große Therapiestunde für mich. Ich danke Ihnen herzlich. Es freut mich, dass Sie da waren. Ich kann Ihnen jetzt heute Abend nur noch viel Spaß wünschen. Ich hoffe, Sie haben die A in guter Erinnerung und sagen dementsprechend, dass wir gerne auf den Rest der Welt warten. Sie dürfen uns wieder besuchen kommen. Und selbstverständlich Sie auch. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche noch viel Spaß.